In 3, 2, 1, wir zeichnen auf die Folge 253.
Die Werder-Raute, der Werder-Stammtisch. Ein Podcast von Fans für Fans mit Schreihals, Stefan, unser Fußballlehrer Kalle, Pansky und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist die Werder-Raute, euer Fußballstammtisch. Live aus dem, ja, wunderbar kleinen Kreis heute. Ihr werdet es nicht ahnen. Der Carsten ist ja sowieso in Urlaub. Ne? Wir dürfen nicht so laut reden, dann bis Indien kann man uns hören. So, und der Sammy ist leider heute ein bisschen beschäftigt, deswegen auch er nicht dabei. Aber dabei ist unser Fachberater für gute Unterhaltung. Hallo, Pansky.
Nabend.
Ja, wo ein Fachberater ist, ist auch ein Stratege. Und das ist unser Fußballlehrer. Hallo, Kalle.
Nabend.
Und ich bin der Prinz von Bermuda oder der Scheich von Werder Bremen. Könnt ihr auch sagen, wie ihr wollt. Nur nicht aus Bangladesch. Ja, hier Stefan. So, bevor wir starten, einmal kurz Prost.
Prost. Prost.
Und ja, das war doch wieder ein geiles Ding, oder nicht? Es ging so richtig gut los. Ich habe so den Eindruck, wir haben ja gespielt, liebe Leute, letzten Freitag wieder Datsun Time, 20.30 Uhr, Werder Bremen gegen ersten FSV Mainz 05, ne?
Ja.
05. Und Kalle und Pansky, ihr habt da wirklich das Spiel bis zum Ende geguckt. Bitteren Ende.
Ja, ja.
Also was ist denn bei eigentlich passiert?
Pansky, willst du loslegen?
Ein Schiri wollte berühmt werden, also jedenfalls am Schluss. Naja, also wir sind ja richtig gut reingekommen. Also das ging ja gleich von vorne. Die erste paar Aktionen ging ja gleich früh los. Hatten mit Schmied da einen Kopfball an den Pfosten, dann gleich danach über weggeschossen leider. Duxch leider Elber verschossen, klarer Elber gegen Schmied.
Ja,
also wir hatten, wie gesagt, gleich richtig gut Dampf im Haus. Haben sehr gut in der ersten Halbzeit gespielt. Ja, und zweite Halbzeit war das dann eher so ein bisschen. Ja, wir hatten unsere Konterchancen zwar auch, aber es war eher so ein bisschen verwalten und zum Schluss war es dann wegverteidigen. Und dann, ja, wollte der Schiri berühmt werden.
Also, darf ich ganz kurz eine Frage stellen?
Ja.
Ich will euch nicht unterbrechen, weil ihr beide seid ja richtig, richtig wahren Experten. Ich bin ja praktisch nur die Unterhaltungsdame oder derjenige, der euch euer Tee oder Kaffee oder euer Bier oder sonst was bringt. Aber ich möchte ganz gerne wissen, hättet ihr gedacht, dass dieser Schiedsrichter so durchdreht?
Nö. Ja, doch, es hat sich, finde ich, schon ein bisschen angedeutet. Also, dass es dann so eskaliert, natürlich nicht. Aber der Junge hat ja schon in der ersten Halbzeit 5 gelbe Karten verteilt.
Also, war er schnell.
Der hatte ein Pensum vorgelegt, was wirklich auch mehr sportlich war. Es war ja nur vereinzelt. Und man muss ja auch sagen, in den meisten Aktionen lag er auch soweit, würde ich sagen, fast richtig. Ich fand, man hat nur gemerkt, er war auch schon ziemlich kleinlich in den Aktionen. Mhm. Ne? Also ich fand auch die Karten jetzt hier zum Beispiel gegen Henriksen, den Trainer von Mainz, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden.
Nee,
also im Nachhinein muss man auch sagen, ich finde, in vielen Aktionen hat man gemerkt, dass der immer sehr bedacht darauf war, seine Autorität zu wahren. Das Problem ist nur halt, das ist wirklich, ich vergleiche es mal wirklich wie mit einem Lehrer. Also ein Lehrer ist ja dann auch manchmal so. Und das Problem ist aber auch, wenn ein Lehrer dann zu überstreng ist, dann verliert er wiederum das Ganze. Also dann ist er wirklich dann auch, dann geht er vielleicht zu weit und versucht die ganze Zeit natürlich dann seinen Status zu halten. Aber gleichzeitig merkt er gar nicht, dass er damit alle gerade verliert. Ja? Und so ähnlich würde ich das hier auch sehen. Ne? Also du musst natürlich bis zu einem gewissen Grad konsequent sein. Als Schiedsrichter finde ich auf jeden Fall. Aber andererseits musst du auch das Fingerspitzengefühl haben. Ja? Und das hatte der am Ende dann nicht mehr. Ja? Also das war einfach dann wirklich Hanebüchen. Also ich hatte auch wirklich bis zu diesen, bis zu der ersten gelben Karte jetzt dann gegen Stark, ja, wo es dann auch so ein bisschen losging. Mhm. Ich hatte das Gefühl einfach, okay, ja, es war ein kleinliches Spiel, der Schiedsrichter war aber im Wesentlichen eigentlich auf einer guten Linie. Und dann mit der Situation hat es total eskaliert und ich glaube, das Schlimme dabei ist auch, und da muss man auch sagen, es ist, finde ich, sollte auch eine Fähigkeit sein eines Schiedsrichters, auch selbstkritisch zu reflektieren. Und ich, wenn man genau hinschaut, dann merkt man auch, dass er zuerst gar nicht realisiert hat, dass Stark schon gelb hatte.
Ja, genau, wenn man sich so die Szene nochmal genau anguckt, wie er reagiert, nachdem er die gelbe Karte gezogen hat, sein Gesicht.
Also, er hat ja schon quasi vorher Zetterer ja schon gelb gegeben wegen Zeitspiel, vermeintlichen Zeitspiel. Also du merkst es, aber ich meine, das reicht dann auch. Also wir sind das ja aus verschiedenen Spielen schon gewohnt, ob es mal gegen uns oder für uns ist. Ne? So eine Art von Zeitverzögerung ist eigentlich mehr oder weniger dann gang und gäbe. Ja. So, dann hat er jetzt den Zetterer die gelbe Karte gegeben. Muss ich sagen, habe ich auch schon nicht verstanden, weil der Zetterer musste ja wirklich ganz nach außen auf die Außenlinie. Also es war ja nicht so, dass er jetzt da hinten sprinten konnte und dann einfach den Ball nach vorne dreschen wollte, sondern auch das habe ich nicht verstanden. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er indirekt immer wieder dachte, ja, die machen jetzt hier Zeitspiel. Und dann hat er jede Aktion, hat er dann Zeitspiel auch sehen wollen.
Ja, und hat das dann auch völlig, also hat er völlig drauf falsch reagiert.
Ja.
Er hätte sich einfach nur auf die Uhr gucken müssen und hätte jedes Zeitspiel 30 Sekunden länger gespielt. Fertig, aus.
Ja.
Dann wären es wahrscheinlich 7 Minuten oder so gewesen, aber auf vernünftiger Art, weil er dann rechtfertigen hätte können, hier, Jungs, wenn ihr Zeit spielt, ich lasse alles nachspielen, dann braucht er da nicht mit Karten rumwedeln und den ganzen Scheiß. Also das hätte er viel, viel lockerer, viel besser regeln können.
Also ich möchte das jetzt auch ganz kurz dann einfach nur abrunden im Sinne von, was danach passiert ist, war dann für mich eine weitere Frechheit, weil Friedel ist ja einfach der Kapitän und das heißt, er darf mit ihnen reden. Ja. Natürlich war es jetzt auch da, kann man sagen, kann man so auslegen, wenn man möchte, aber dann ist man auch wieder sehr kleinlich, dass natürlich das übergriffig war, dass Friedel immer wieder so ein bisschen angetuppt hat. Ne? Also er hat ihn ja wirklich nicht jetzt angeklopft oder geschubst, sondern angetuppt, weil er einfach wieder klar macht, hier bin ich. Und ich meine, wenn Friedel schon einer der wenigen Leute ist, die eigentlich offiziell mit ihm reden dürfen auf dem Spielfeld und er sich dann bewusst der Schiedsrichter wegdreht und in die andere Richtung geht, so nach dem Motto, die Sache ist für mich erledigt, dann ist das auch wieder. Und daran merkt man ja auch das, was ja Bittencourt nach dem Spiel gesagt hat, dass es ja schon eine sehr arrogante Art war vom Schiedsrichter. Ja. Hat man vielleicht während des Spiels so in den ganzen Minuten davor nicht so sehr als Zuschauer mitbekommen. Aber das hat eben Bittencourt gesagt, dass das generell die Gangart war, die er hatte. Ne? Und wenn man wirklich dann nochmal dann so loslegt und selbst gegenüber dem Kapitän und dann wiederum aber sagt, wenn der Kapitän beharrlich ist, so nach dem Motto, ja, das ist mir jetzt gelb wert. Ne? Also das ist dann für mich eine ganz, ganz große Frechheit. Und das war ja innerhalb dann von knapp 15 Sekunden.
Ja,
und da würde ich auch wirklich sagen, als Schiedsrichter musst du auch so geschult sein und so ruhig bleiben können, dass du auch damit klarkommen kannst. Weil ich muss sagen, dass wenn man sich das mal so anschaut, die ganzen gelben Karten, alles, was da gegeben wurde, dann denkst du einfach, das war ein krasses, radikales Spiel. Ne? Echt brutal und total.
Statistikmäßig, ja.
Genau. Also du denkst echt, was ist denn da passiert? Ne? Aber das war es überhaupt nicht. Das war überhaupt kein unfaires Spiel. Ich fand sogar die erste Halbzeit fand ich super anzuschauen, weil es ging ja hin und her. Die Zweikämpfe waren wirklich nicht unfair geführt. Die waren zwar hart und schnell geführt, aber nicht über alle Maßen. Und wenn man sich aber das genau anschaut, jetzt dann denkt man die ganze Zeit, boah, das war ein Treterspiel, ne?
Ja, genau.
Und das ist der Punkt, wo man einfach als Schiedsrichter dann einfach sagen muss, ey, geht's noch? Ne? Also ist das wirklich quasi das, was du uns da verkaufen willst? Und ich glaube, in dem Maße ist wahrscheinlich aber auch Ole Werner an ihn rangetreten. Weil ich kann mir wirklich nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, ich würde gerne wissen, was gesagt worden ist. Das würde mich echt mal interessieren. Weil wenn man schon dann versucht, irgendwie sowas dann darzustellen, dann bitte auch mit der Wahrheit. Ne, da soll man bitte auch Transparenz zeigen. Weil das wurde.
Ich kann mir bei Werner überhaupt nicht vorstellen, dass der ihn irgendwas Beleidigendes oder sowas an den Kopf geworfen hat, sondern einfach nur so: Hier, Junge, du hast das Spiel irgendwie wirklich oder du machst dieses Spiel jetzt noch kaputt im Nachhinein oder so.
Genau, sowas in der Art kann ich mir auch gut vorstellen, dass er es gesagt hat. Und das war natürlich auch viel Frust. Also, ich meine, nach dem Spiel, die wir uns im Januar angetan haben, ne, kann ich das vollkommen verstehen. Also, ich selber bin auch frustriert. Also ich werde da gleich noch was zu sagen, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass auch in der Situation eine rote Karte gerechtfertigt war.
Glaube ich auch nicht, dass da gegen Ole Werner da.
Und man muss ja auch dann nachher sagen, im Nachhinein, dass der Junge ja wirklich auch schon vorher viel auf dem Kerbholz hatte als Schiedsrichter. Also der hat ja jetzt innerhalb von 8 Bundesligaspielen hat er 5 rote Karten verteilt. Also das muss man sich mal wegtun. Also das wiederum, da muss ich mich mal quasi, das ist genau so, als wenn ich bei einer 30-köpfigen Klasse jetzt sagen wir mal 10 Sechsen und 10 Fünfen verteilt hätte.
Ja.
Da muss ich einfach nicht dann hinterfragen, wie die Klasse gerade drauf ist, sondern eigentlich auch mich mal hinterfragen und mir überlegen, was habe ich vielleicht falsch gemacht, dass meine oder die Schüler oder beziehungsweise hier die Spieler so sehr mit meiner Art nicht klarkommen.
Ja. Ja.
Und das wäre für mich hier die Rückfrage, aber scheinbar ist dieser Schiedsrichter, ja, und das müssen ja die meisten Schiedsrichter, nicht in der Lage und auch nicht willens, sich da irgendwie zu erklären und zu reflektieren, sondern stellt sich nochmal für die Kamera und sagt nochmal wirklich auf einen mehr oder weniger pumpigen, beleidigenden Ton, dass er quasi dann sozusagen da und da angegangen worden ist und das so und so gesehen hat, aber in keinster Weise wirklich, finde ich mir auch mit Inhalten überzeugt. Also wirklich, genau. Dieser Schiedsrichter, also ich werde ihn nie vergessen und ich will ihn auch nie mehr sehen. Also wenn ich höre, dass dieser Schiedsrichter irgendwo pfeift und ich gehe zum Spiel hin, und dann werde ich mir das zweimal überlegen. Weil ich muss sagen, an dem Abend ist bei mir wirklich was kaputt gegangen. Ich habe wirklich, bis zu diesen Aktionen, habe ich wirklich gedacht, okay, war ein anstrengender Abend, war ein anstrengendes Spiel, auch zu schauen. Mhm. Aber es lief irgendwie, und ich finde, mit dieser letzten, der knapp 10 Minuten, hat der bei mir von der Stimmung her und von der Art her so viel kaputt gemacht.
Ja, der hat ein richtig, richtig gutes Spiel eigentlich wirklich kaputt gemacht, ja. Muss man wirklich sagen.
Und dass ich echt mir überlege, ob ich zum Beispiel jetzt, ohne vorwegzunehmen, aber ob ich mir das Spiel am Freitag jetzt gegen Bayern anschauen möchte. Weil ich mir einfach, in den Augenblick, das ist für mich einfach nur noch sadomaschistisch, was man sich da antun muss. Also ich verstehe es nicht.
Ich bin ja schon seit wirklich mehreren Jahren drauf, immer wieder, egal mit wem ich mich unterhalte, dass ich die Schiedsrichter immer schlechter sehe. Von Saison zu Saison. Die werden nicht besser, die werden jede Saison für mich immer schlechter. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, ist mir in dem Moment auch egal, aber nach meinem Empfinden ist es wirklich so, es wird immer schlechter. Und wenn ich dann, wie wir uns letzte Woche drüber unterhalten haben, dass da einen Lehrgang für Ansagen machen, dann denke ich mir, wir sind eigentlich an einem Punkt, wo dieses mit den Ansagen, lasst es sein, macht lieber mehr Lehrgänge wirklich, um die Jungs zu schulen. Ne, um die mehr zu schulen.
Ja, es geht halt nicht um Qualität, sondern es geht in erster Linie um Show. Es geht um Show, um Darstellung nach außen, aber wirklich nicht darum, dass sie wirklich professionell und qualitative einfach bessere Arbeit leisten können.
Genau.
So sehe ich das auch. Fehlt noch, dass in der Halbzeit noch ein Sänger auftritt oder was oder so ähnlich.
Ja, oder dass der Schiedsrichter selber singt, ne? Wer weiß.
Aber, oder er singt die aus dem Stadion.
Aber ich meine, Panski, du hast ein bisschen Puls heute, oder?
Es geht, also ich habe mich, es ist ja schon ein paar Tage jetzt wieder her, ich habe mich schon abgeregt eigentlich. Bloß, wenn man sich eben nochmal wieder dran erinnert, wie der da aufgetreten ist, dann kann einem nochmal kurz die Gallo hochkommen. Aber eigentlich ist es heute nicht so schlimm. Also vielleicht höre ich mich ein bisschen aggressiver an oder so, aber das liegt an meinem Tag heute. Also es hat da nicht mehr mit so viel von Freitag zu tun.
Ja, also ich bin echt gesagt noch voll auf 180. Also ich sehe da auch nicht ein, warum ich da runterfahren sollte. Weil ich da einfach mir denke, was soll das? Also ich finde es eine Zumutung, ich finde es echt eine Beleidigung an jeden Fußballfan, weil es einfach wirklich mit Fußball an nichts mehr zu tun hat. Also es ist wirklich für mich einfach auch im wahrsten Sinne des Wortes unsportlich. Weil du kannst ja nicht diese Werte hochhalten und Fairness hochhalten, wenn du dann wirklich so vorgehst. Ne? Und ich möchte ja wirklich auch jetzt nicht paranoid sein, ne? Aber was wir uns ja wirklich im Januar antun mussten, das geht nicht. Also das habe ich auch so noch nie erlebt bei irgendeinem anderen Verein und auch nicht bei Werder.
Das häuft sich jetzt wirklich zutage, ne?
Und ich muss dazu sagen, also jetzt mal, um da vielleicht auch da in die andere Richtung ein bisschen was zu sagen, also dass nachdem wir ja diese gelb-roten Karten waren, hat ja Weißer nochmal zugelangt. Also das hätte für mich auch Rot geben können. Also das wäre für mich okay gewesen. Da wäre ich auch d'accord gewesen, weil wenn du wirklich dann an der Außenlinie so rangehst und dann wirklich nur auf die Sohle gehst, dann muss Weißer sich nicht wundern, wenn er dann einfach dann in die Duschen gehen darf. Ne?
Also da habe ich zu meinen Jungen gesagt, mit denen ich so zusammengeguckt habe, wenn er sich das jetzt anguckt, ist das eine klare Rote.
Natürlich, genau. Ja. Und das meine ich ja, also ich bin jetzt nicht gewillt, da jetzt einfach nur Werder zu verteidigen und einfach zu sagen, aber da muss man wirklich mal die Dinge auch wirklich richtig sehen, ne? Und auch wirklich mal dann auch danach prüfen. Also es ist für mich da einfach, es geht gar nicht. Also ich,
Man kann nur hoffen, dass dieser Schiedsrichter wirklich eine Zeit lang aus dem Verkehr genommen wird. Ja. Also, dass wir den hier in Bremen erstmal überhaupt nicht mehr sehen.
Ja.
Aber dass der für den Rest der Bundesliga ja auch, die werden sich ja mit dem auch noch mal rumärgern müssen. Ich hoffe, dass das lange dauert, bis der Nächste sich damit rumärgern muss.
Ja. Und vielleicht noch was Sportliches zu sagen auch. Das wäre vielleicht auch wichtig, weil ich finde das immer die ganze Zeit blöd, dass wir jetzt darüber reden. Also wir hätten das Spiel ja auch eigentlich vorher zumachen müssen. Also wenn du siehst, dass Duxch einen Heber gemacht hat, der einfach nur so ein ja, keine Ahnung, was das war. Ne? Also das war auf jeden Fall keine steife Brise, das war nichts. Ne?
Der Tetterer also, wusste ganz genau, dass da, nicht Tetterer, der, wie heißt der denn jetzt nochmal?
Zentner.
Zentner. Der wusste ganz genau, dass da ein Heber kommt.
Ja, und dann halt aber auch Nimja, der auch den Heber gemacht hat, der dann drüber geht. Also das sind so Sachen, da hätte ich ja sagen, also wir hätten uns vielleicht das Ganze
vor... verstolpert er den noch.
Ja,
also eine Chance vorher, verstolpert er den noch. Den
wir hätten uns das auch fast sparen können, weil ich meine, wenn wir 2-0 geführt hätten, wäre es wahrscheinlich zu diesen ganzen Aktionen nicht mehr gekommen. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, da, auch wenn es vielleicht nicht das rechtfertigt, aber da muss man wirklich sagen, da hätten wir einfach auch früher, und das wäre auch gerechtfertigt gewesen, weil ich fand insgesamt, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant waren, wir waren insgesamt doch das bessere Team und haben auch verdient gewonnen. Das hat ja auch Henriksen am Ende gesagt.
Ja, klar, also, Pressekonferenz habe ich ja auch gesehen. Noch.
Genau, und er hat ja auch gesagt, dass das ja vollkommen in Ordnung geht. Ne? Aufgrund der ersten Halbzeit und wie wir auch dann in der zweiten Halbzeit, das muss man sagen, ist eine Stärke gerade von uns. Wir können schon ganz gut umschalten und diese Bälle in die Spitze, wir haben jetzt gerade auch viel Geschwindigkeit auf dem Platz. Und deswegen, aber da muss man einfach auch kaltschnäuziger sein. Also Nimja, muss ich wirklich sagen, also dieser Heber von dem, da habe ich gedacht, Junge, du hättest alles machen können. Du hättest sogar wahrscheinlich auch den Torwart umkurven können und der Center hätte nichts machen können. Ne? Und dann machst du sowas. Ne?
Ja. Also, wie gesagt, vorher kriegt er einen Ball und verstolpert den, wo er auf den Korridor dazu läuft. Also das ist ein absolut anderer Typ als Jinma, wie man ihn kennt.
Es ist halt vielleicht auch die fehlende Spielpraxis, weil das war ja auch das erste Spiel jetzt, wo er wieder 90 Minuten gemacht hat. Ne? Das fehlt vielleicht auch so gerade ein bisschen. Ja, und natürlich, Spieler des Spiels, im Endeffekt ist natürlich Bittencourt mit seinem Tor. Ne? Ja, da merkst du, da war auch die Cleverness und der Wille auch da, ne? Weil sich in den kleinen Raum dann nochmal so schnell zu bewegen und den anderen voraus zu sein, das ist auch eine Leistung. Ich fand auch Schmied relativ ordentlich.
Schön, ne? War auch ganz gut,
ja. Während wir dann ja letztes Mal verflucht haben, ne, war es wirklich diesmal ordentlich. Aber für mich persönlich, und da ist ja die Frage, wie das dann aussieht. Ich hoffe wirklich, dass sich das realisieren lässt. Das wird wahrscheinlich aber auch nur klappen, wenn wir wirklich international spielen sollten nächste Saison. Also Kabouré, ich fand Kabouré einfach, der Junge ist der Hammer.
Ja, also, das ist cool, ne? Ja.
Also da muss man wirklich sagen, da muss Köhn wirklich einiges draufsetzen, wenn der wirklich dann an den vorbeikommen will. Aber Köhn ist ja auch flexibel einsetzbar. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch unter Umständen eine andere Position einnehmen könnte.
Ich hoffe wirklich, dass sie beide verpflichten.
Genau.
Dass es funktioniert.
Also. Das wäre was, weil ich finde, beide haben auch ihre Qualitäten, aber Kabouré für mich gerade absolut, also, und du merkst auch gerade, der hat ja auch hier Interviews gegeben, du merkst, der fühlt sich hier gerade richtig wohl und man merkt auch, er möchte jetzt quasi irgendwo mal landen, wo er auch länger bleibt, weil der hat ja jetzt über Jahre hinweg natürlich bei Manchester City auch angestellt, aber immer irgendwo ausgeliehen und immer wieder irgendwo dann rumgeschoben. Ne?
Ja.
Und das würde ich einfach feiern, wenn der Junge bei uns bleiben könnte. Weil da haben wir auf jeden Fall eine Waffe über die Außen.
Guck dir mal dann diese Außenachse an mit Weiser, Agu, auf der könnte man auf die rechte oder auch ein Kabouré auch.
Ja.
Und links dann Köhn und Kabouré und auch nochmal ein Agu. Also das wäre ja top.
Ja. Besonders weil nicht nur Kabouré für mich nicht nur nach vorne hin einfach auch ein sehr guter Impulsgeber ist, sondern auch in der Abwehr gut war. Also das war ja wirklich das eine. Und das ist ja, ich finde, Außenverteidiger oder Außenspieler sind immer für mich die Schlüsselspieler teilweise. Und ich finde, du musst nach beide Richtungen musst du gut sein. Es gibt ja viele, die können nur eins und beiden richtig. Ne? Und Kabouré, finde ich, das ist schon, wie er es gerade zeigt, das volle Paket.
Ja, und das für den Preis dann, den wir da bezahlen wohl sollen, das wird ja so bei 4 bis 5 Millionen sein, ist das ein absolut guter Preis, den wir da, also ein Schnäppchen.
Ja.
Also gehe ich davon aus, dass dieses Spiel gegen Mainz eigentlich ein ausgeglichenes Spiel gewesen wäre, wenn diese ganze Schiedsrichter-Arie nicht stattgefunden hätte.
Oder? Nee, wir waren deutlich besser.
Wir waren besser.
Aber es hätte halt natürlich einfach mit ein bisschen mehr Cleverness und Souveränität einfach schon früher für uns 2 oder 3-0 stehen können. Und dann hätte man das Theater wahrscheinlich gar nicht gehabt. Wobei, was wir auch nicht erklärt haben, ist ja wirklich, dass diese erste gelbe Karte gegen Stark ja auch ein Witz ist. Also du kannst nicht denen unterstellen, dass er ja wirklich zum Beispiel Zeitspiel betreiben möchte, weil er wollte einfach als als Verteidiger. Er ist ja quasi der linke Verteidiger gewesen, ne, in der Abwehrkette. Und ist doch klar, wenn alle aufgerückt sind, dass du dann nicht als Innenverteidiger dann den Einwurf ausführst. Nee, natürlich kann man darüber diskutieren, dass der, weil er schmeißt ihn dann zu Weiser weiter nach vorne, dass er natürlich nicht den nach vorne dann schmeißen sollte, sondern wirklich dann irgendwie warten soll, dass der Weiser hinten kommt. Klar.
Ja, einfach liegen lassen im Ball, ne?
Genau. Aber ich finde, dann da zu unterstellen, das wäre Zeitspiel, ey, das ist eine Frechheit. Das ist einfach eine Frechheit.
Und ja, das Blöde begründet, also weil der Ball für ihn genau an der richtigen Stelle lag, meinte Schiri. Also er hätte von der Stelle werfen sollen.
Und da merkt man, wie pedantisch dieser Mann war und wie wenig flexibel er da war. Also, und wirklich, ich meine, es gab ein paar Aktionen, wo ich auch dachte, ja, okay, Zeitspiel, ne? Aber in der Aktion absolut nicht.
Ja, und wie gesagt, und es macht überhaupt keinen Sinn. Die können sich 5 gelbe Karten in der Saison nehmen. Und wenn die dann mal wegen Zeitspiel irgendwie eine gelbe Karte kriegen, ja, na und, interessiert die doch kaum. Ja. Also, die sollten das regeln, das ist auch wie so eine Forderung, die man stellen könnte. Die sollen das regeln, dass ein Schiedsrichter das Zeitspiel nachspielen lässt. Und wenn dann das Spiel 110 Minuten geht, ist doch scheißegal in dem Moment. Die Profis werden sich dann das eher abgewöhnen, als das mit diesen gelben Karten. Weil sie eben jeweils 5 haben können, bis sie das erste Mal gesperrt werden, dann wieder 5, bis sie das nächste Mal gesperrt werden. Und wenn sie dann eben 4 Spiele in der Saison wegen gelbe Karten gesperrt sind, das macht denen doch nichts. Das interessiert die doch gar nicht.
Aber das Zeitspiel sollen sie ja auch nachspielen, das ist ja so angelegt.
Ja, aber der Macker schmeißt mit gelben Karten um sich, wahrscheinlich auch einige andere der Schiris, und das ist völlig, völlig falsch. Da muss aber der DFB mal endlich mal da draufhauen und sagen, hier gibt keine gelben Karten dafür, sondern also nur wenn ihr das dritte oder vierte Mal die Totale aufgefordert habt und sie nicht reagieren und es wiederholen, dann gebt dem mal eine gelbe, weil ihr werdet verarscht. Aber sonst, wenn da jemand, ein Torhüter, den Ball zu lange hält, zu lange braucht beim Abstoß, die Jungs zu lange brauchen beim Einwurf, dann soll er nicht eine gelbe Karte geben, sondern der soll auf die Uhr gucken und sagen, gut, das waren jetzt wieder 30 Sekunden, spiel ich nach, fertig.
Hat er ja scheinbar auch gemacht, nur diesmal dachte er, dass er das Ganze noch bestrafen müsste. Also diese Art von Strafduktus, den er da hatte. Ne? Also das, da gehe ich einfach auch nicht mit. Das ist einfach. Also,
da kann man dann wirklich sagen, hoffentlich ist der kein Lehrer. Ich weiß jetzt nicht, was er vom Beruf ist. Und hoffentlich ist der kein Papa.
Ja.
Ja. Wollen wir da weitermachen oder wollt ihr vor lauter Brust das Spiel jetzt abhaken?
Ja, ich würde sagen, wir haken das Spiel ab. Was
Spiel hat übrigens 1-0 Werder Bremen gewonnen, haben wir noch nicht gesagt.
Ja, wie gesagt, und das war völlig verdient. Also der Sieg war absolut verdient.
Ja, man muss auch sagen, es ist auch wirklich keine einfache Sache, dann nochmal fast 5 Minuten lang nach diesen ganzen Tiraden dann wirklich nochmal das Tor zu verteidigen. Also die sind ja mit allen Mann und Maus nach vorne gegangen, die Mainzer. Und das hat man dann wirklich noch gut verteidigt, weil die Mainzer, das ist ja eben halt das auch, weswegen es verdient war aus unserer Sicht, haben auch wirklich wenig deutliche Chancen gehabt.
Ja, genau. Also, und wir haben jetzt 2 Innenverteidiger draußen, also die rausgeflogen sind, haben wir dann gespielt. Also die gefehlt haben. Und dafür haben die das richtig gut hinten wegverteidigt, wo man, also ich hatte zwar eigentlich Angst, weil bei Werder muss man ja eigentlich immer Angst haben, dass da irgendwie ein Ball reinfällt oder so, aber das ist jetzt nicht so eine Panik gewesen, wie ich sonst immer hatte, wenn sie mit volle Kapelle da gespielt haben, also das haben sie sehr gut und souverän wegverteidigt,
ja, zum Schluss. Okay, wir machen weiter, denke ich mir.
Jo.
Das war das Spiel, 1-0 gewonnen, Platz 8 im Moment inne mit 30 Punkte. Ja, mit Gladbach zusammen auf Platz, Marc Gladbach auf Platz 7 mit 30 Punkte. Und der nächste Spieltag ist der Freitag bei uns. Wir haben ja praktisch ja immer sonntags und freitags jetzt mal ganz selten, dass wir samstags gespielt haben. Das ist auch so ein Punkt, wo Werder Bremen ja auch, glaube ich, ein bisschen nicht so vorzüglich behandelt wird. Müssen wir mal alles, sind alles so Punkte, wo wir uns drüber aufregen, aber wir können uns nicht drüber aufregen, weil wir spielen am Freitag abends um 20.30 Uhr gegen den FC Bayern, den aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit 51 Punkten auf Platz 1. Ja, nun möchte ich aber noch Folgendes sagen, bevor wir ins Spiel gehen und uns das mal so ein bisschen erklären. Bayern hat ja im letzten Spieltag gegen Kiel gespielt und haarscharf knapp mit 4-3 gewonnen, muss man sagen. Es war nicht so einfach. Hatten 2-0 geführt und dann 4-3 war schon, ich denke mal, dass die da so ein bisschen auch ins Trudeln kommen, so ein bisschen. Nicht ins Trudeln kommen, dass die nicht reißen, aber die sind sich, glaube ich, zu selbstsicher. Denn Uli Hoeneß hat auch sich geäußert nach dem 4-3 und hat gesagt, ja, mit der Meisterschaft, wenn wir das nicht schaffen, ist jetzt zwar ein Problem, also dass wir das nicht gut finden, aber er hat die Meisterschaft, dass wir das Pflicht, der Pflichtmeister FC Bayern heißen muss, hat er aufgegeben. Er hofft es, er weiß es, aber er hat es aufgegeben, dass das jetzt immer so gesagt wird. Uli hat gesagt, wir müssen Meister werden. Tja, dann haben wir die Chance am Freitagabend, 20.30 Uhr, lieber Panski. Mit welcher Trümmertruppe willst du denn drauf? Also nicht Trümmertruppe, mit welcher Trümmertruppe, was oder nicht Trümmertruppe, mit welcher Truppe, die noch spielen darf, möchtest du dann aufkreuzen?
Also ich denke mal, hinten werden Jung, Malatini und Veljković spielen. Und sonst sind sie ja alle an Bord. Ja, und jetzt ist ja noch jemand dazugekommen. Vorne.
Ja, aber es ist ja unser Kapitän ist verletzt übrigens.
Ja, und wäre ja eh gesperrt. Ja, aber wir spielen dann mit Malatini, mit Veljković und mit Jung. Bei Veljković muss ich nur hoffen, dass er nicht zu viel rückwärts läuft. Ja, aber wie gesagt, wir haben es ja auch schon mal gut gemacht, wo wir nicht immer in volle Kapelle gespielt haben. Also
wen wir auch nicht vergessen dürfen, ich sehe ihn sogar vielleicht ein bisschen weiter vorne, ist Amos Pieper. Ja. Weil der ist eigentlich gerade auch fit. Hat ähnlich viele Einsatzzeit gehabt wie auch in Veljković. Und wie du es gerade andeutest, mit den Rückwärtslaufen, also ich befürchte, ein Veljković wird gerade von den Bayern ganz gerne mal schwindelig gespielt. Ich glaube, das Spiel, was die Bayern da teilweise aufziehen können, ist für ihn auch mitunter zu schwer und zu schnell. Ja, und da sehe ich einen Amos Pieper auch weiter, auch ein Malatini. Also für mich wäre es ganz klar gerade Jung, Malatini und der Amos. Also das
mir fällt gerade ein, bei Malatini ist ja, glaube ich, noch ein Muskelproblem. Oder war das jetzt diese Woche erledigt?
Das weiß ich nicht, aber also wenn er fit ist...
Ich hoffe, es ist fit.
Ja, also wenn er fit ist, dann ist er für mich ganz klar auch die Wahl. Ja. Die Frage ist ja nicht bei Bittencourt, ne? Weil ich muss sagen, der hat für mich in den letzten Spielen schon, wenn er eingesetzt wurde, auch überzeugt.
Ja.
Und da ist die Frage, was da ist, aber da haben wir ja Jens D. eigentlich wieder zurück. Ne? Also der wird ja jetzt dann auch wieder dabei sein. Insofern ist unser Mittelfeld jetzt wieder aufgestellt. Im Wermutstropfen auch nochmal vielleicht aus dem Mainz-Spiel, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, die ganzen Hass-Tiraden gegenüber Schiedsrichter und Post, dass der Skelly Avero einfach verdammt schlecht war. Also der war wirklich ein richtiger Unsicherheitsfaktor. Also man möchte sogar so weit gehen zu sagen, wirklich, er wirkte wie ein Fremdkörper. Also das hat mir sehr, sehr viel Sorgen gemacht. Aber andererseits habe ich dann wieder geguckt, okay, der Junge ist erst 22, der muss halt noch angelernt werden. Aber als er reingekommen ist, der hat mehr Unsicherheit gebracht, als er Sicherheit gebracht hat. Du musst auf der Position eigentlich ja Sicherheit bringen und das hat er nicht.
Er hat Glück gehabt, dass das Spiel dementsprechend so gelaufen ist zum Schluss, wie es gelaufen ist. Sonst wäre wahrscheinlich die Kritik wirklich ein bisschen... Lauter aufgekommen.
Genau, aber er hat natürlich aber auch, muss man wirklich sagen, er wurde ja auch reingeschmissen. Ne? Also da würde ich auch niemanden drum beneiden. Also wenn du quasi wirklich dann noch, weil in der ersten Halbzeit rechnest du ja nicht damit, dass du zum Einsatz kommst. Ne? Mhm. Und meistens werden die auch Spieler auch dann nicht in der ersten Halbzeit zum Warmmachen geschickt. So, um dann plötzlich von 0 auf 100 gerne zu sein innerhalb von 3-4 Minuten, das ist auch nicht einfach. Gut, er ist doch jung, also kann man wirklich sagen, der verträgt das wahrscheinlich noch besser. Aber aber selbst dann im Laufe des Spiels, da hast du immer gemerkt, da lief immer irgendwas schief. Also er kam mit dem Spiel überhaupt nicht klar. Aber es war auch ein hektisches Spiel. Ich glaube, das ist eben das. Also es war nicht das Spiel, was er wahrscheinlich braucht. Ja. Und ich würde aber sagen, bis auf die Abwehr sind wir eigentlich doch relativ gut besetzt. Also ich glaube, die Situation ist auch ähnlich wie vor einem Jahr. Das hat der Zetterer ja auch mal nach dem Spiel jetzt gesagt gegen Mainz. Mhm. Vor einem Jahr sah es ja ähnlich aus. Da hatten wir ja auch super viele Ausfälle und Leute, die nie gefehlt haben. Und trotzdem, ich war ja im Stadion, trotzdem haben wir es vor einem Jahr gewuppt. Ne? Also also ich würde mal sagen, wir haben auch nichts zu verlieren, weil wenn wir jetzt gegen Bayern, sagen wir mal, 2-3-0 verlieren, wird keiner sauer sein.
Dann ist es eigentlich normal. Also die Bayern sind, wenn sie nicht überheblich sind, sind sie eigentlich ja in guter Form. Sie sind nicht umsonst Erster mit 6 Punkten Vorsprung.
Richtig.
Ja, also das hat ja schon alles seine Gründe. Ist ja nicht so, wie sie jetzt letzte Saison noch unter Tuchel gespielt haben. Also da ist das Hand und Fuß, was das Spiel bei den Bayern hat, wenn man sie sieht, da ist nichts, wo man sagt, oh, das ist jetzt auch Zufall oder sowas aufgebaut. Also das ist wirklich schon wieder eine starke Truppe, die da haben. Und wenn du da dann in München verlierst, ja, dann ist es eben so. Hauptsache, du hast da nicht weggeschossen, ne? Also da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber sonst, wir können auch überraschen. Also ist ja dementsprechend mein Tipp auch.
Ja, aber hast du Angst vor? Wo hast du Angst vor?
Mal bitte.
Wo hast du Angst vor?
Dass wir weggeschossen werden. Das habe ich so ein bisschen, ach, so. Hauptsache, wir werden nicht weggeschossen. Das habe ich so ein bisschen hergeflüstert.
Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Wir sind natürlich nicht der 17. oder 18. der Tabelle, 17. Wir sind ja nicht irgendwie hier Kiel oder so. Wir haben letzte Saison auch 1-0 Bayern gezeigt, dass man auch 1-0 gewinnen kann.
Ja, ja, aber unter normalen, unabhängig vom Tabellenplatz, unter normalen Umständen sind wir eine Nummer zu klein. So, das ist
ja, das
so.
Ja.
Und da können wir jetzt als Siebter, Achter oder was auch immer kommen. Wir sind halt da wirklich die Kleinen. Aber andererseits, ich würde mal jetzt mal entgegenhalten, das soll ja den Druck ja wegnehmen. Wir haben da nichts zu verlieren. Wirklich, keiner sollte sauer sein, wenn wir das nicht schaffen. Nö. Andererseits, ich finde, die Bayern haben eine deutliche Schwäche und die haben sie auch letzte Saison gehabt. Ich finde sie aber diese Saison noch häufiger. Deswegen, was ja das Stefan schon gesagt hat, die standen ja, Bayern standen ja 4-0 in Führung. Nicht ja, 2-0, ja, 2-0 war in Halbzeit, aber 4-0 Halbzeit, insgesamt.
Manche Halbzeit.
Ja, aber 4-0 standen in Führung. Das heißt, also da denkst du jetzt eigentlich noch am Ende geht's auf ein 7-0 oder 7-1 hinaus. Ne?
Ja.
Aber dass die wirklich dann scheinbar auch ab den 4-1 oder so in so eine Art von Schonmodus gespielt haben und dann einfach dachten, okay, jetzt wird das Spiel einfach nur nach Hause gefahren. Das war so ein bisschen, und ich glaube, das ist das, was die Bayern, haben gerade nicht unbedingt die Souveränität, die Superreserven. Ich glaube, das ist nämlich nicht die super gefestigte Mannschaft.
Ich glaube, Ära, das hat wirklich dieses mit dem, ach, jetzt ist es gelaufen und dann schalten die zwei Gänge zurück. Und wenn du erstmal, das passiert jeder Mannschaft ja, wenn die erstmal zurückgeschaltet haben, wieder in diesen Modus reinkommen, wo du wieder alles läuft oder so, das ist so super schwer, das kriegst du kaum noch hin.
Ja.
Und das ist diese Überheblichkeit, die dann auftritt, wenn sie den Gegner klar beherrschen oder so, das ist noch die Schwäche bei denen. Aber ja, sonst haben die ja nicht viel Schwächen. Also.
Ich finde, die Abwehr ist sehr schwach. Also ich finde, Upamecano und Kim, das ist kein gutes Innenverteidiger-Duo. Das ist es wirklich nicht. Mhm. Ich glaube, das wird ihnen auch in der Champions League noch das Genick brechen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die auf der rechten, linken Seite, also jetzt, ich weiß nicht, ob wer jetzt da gefehlt hat, aber Leiner musste quasi den rechten Verteidiger spielen. Also das, er spielt alles, aber nicht das. Also,
ja, aber diese Saison ist er öfters, glaube ich, da eingesetzt worden, weil die ja Kimmich wieder ins Zentrale gesetzt
haben. Ja, aber daran merkst du einfach, dass da gerade ein Problem ist, weil Leimer auf der rechten Seite, das ist schon ziemlich fahrlässig. Und auch ein Guerrero ist so ein bisschen schwankend auf der linken Seite. Also es ist jetzt auch kein, also ich liebe diesen Spieler, aber für mich ist er eher im Mittelfeld verortet und nicht unbedingt in das Verteidiger, als Außenverteidiger. Dafür fehlt ihnen teilweise, finde ich, die Bissigkeit. Ne? Und das alles, also ich kann mir vorstellen, wenn Duxch es clever macht und auch Nimja auch mal ein bisschen cleverer macht und wer weiß, vielleicht kommt ja unser neuer Zugang auch zum Einsatz, dann haben wir auf jeden Fall auch nach vorne hin Waffen. Also dann sind wir jetzt nicht so, und dann sind die Bayern auch nicht so, dass sie wahrscheinlich uns direkt überlaufen werden, weil die Gefahr, dass nach hinten was losgeht, die ist dann immer noch da. Und das ist alleine schon ein Punkt, wo wir sagen können, wenn wir das einigermaßen durchhalten, dann ist mit der Zeit, umso länger das Spiel dauert, umso mehr wird für uns belaufen dann.
Ja, natürlich Chancen haben wir da. Deswegen, wie gesagt, mein Tipp ist, wenn ich ihn jetzt einfach mal sage, ist 1-2. Wir werden da überraschen. Bloß, wie gesagt, man hat ja, ich bin einer der, die immer, wenn die seit in den letzten Jahren, wenn wir nach München fahren, habe ich Angst, dass wir da abgeschossen werden. Aber letzte Saison ging es ja auch gut. Vielleicht ist es die Saison genauso. Deswegen, wie gesagt, mein Tipp, wir machen dann 2-1. Das Silver. Jetzt habe ich es gesagt, und dann Neuer wird eingewechselt, macht dann das 2-1 und ist gut.
Ja, und das ist anders ja auch Neuer. Also Neuer ist für mich jetzt auch nicht mehr der Weltklasse-Keeper. Ich freue mich für die Bayern, dass sie jetzt mit ihm verlängert haben. Das ist schön für sie, aber ich sehe das nicht als eine langfristige Investition. Ich muss auch sagen, ich verstehe da nicht die Politik, weil wenn man denkt, dass eigentlich Nübel schon seit Ewigkeiten jetzt darauf wartet, dass er auch mal diesen Schritt macht. Und ich habe das Gefühl, die lassen ihn jetzt so lange am Arm da hängen, dass das wirklich auch dazu führt, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr danach irgendwann zurückkommen will. Also,
ich rechne da auch mit, dass Stuttgart die nächste Saison fest verpflichtet.
Ja, ja, da gehe ich auch von aus. Aber dann ist wirklich die Frage, und das machen die ja gerade so ein bisschen, weil die haben ja enorm viele Keeper gerade. Also ich verstehe es einfach nicht. Und dass sie da einfach wirklich da auf der Position, sobald auch der Neuer weg ist, werden die ein richtiges Problem bekommen. Weil da wird nicht die äquivalente Nummer 1 dann sein, die dann wirklich die Souveränität haben wird. Und ich finde
Neuer selber. Wieso?
Wie bitte?
Die haben doch gerade erst einen neuen Torwart gekauft.
Ja, ja, aber das sind aber auch wirklich keine, das ist, also ich sehe da noch nicht die Nummer 1. Also das ist das.
Ich denke auch mal, dass die, wenn Neuer, sagen wir mal, in 2 Jahren aufhört, dass die richtig teuer einen Torhüter einkaufen müssen.
Ja, also es ist wirklich so, das ist ja auch bei Kahn damals so gewesen, als Kahn aufgehört hat, jeder Keeper, der danach kam, und da waren wirklich einige Keeper danach im Bayern-Tor erstmal, das hat einfach auf Anhieb nicht funktioniert. Ich denke jetzt nur an hier Kraft war, glaube ich, ja doch im Tor, dann hier der eine, der auch bei beim Düsseldorf gelandet ist, der Rensing, glaube ich, war das doch.
Rensing, ne? Der vorher, ja
genau. Und dann. Also, und die können einen auch nur leid tun, weil es ist. Ja, ja, Butt, aber Butt war ja immer auch klar, das war immer der Reservemann, der auf jeden Fall immer gewisse Routine. Ja, aber es ist egal, wer da kommt, das ist erstmal wirklich die richtige Arschkarte, die du hast. Ne? Also du kannst wirklich dann eigentlich nur versagen erstmal. Und da finde ich einfach von den Bayern-Verantwortlichen, wenn die es mit großer Weitsicht sehen wollen, ich hätte natürlich mit Neuer verlängert, definitiv. Aber für mich ist auch klar, der hat nicht mehr die Garantie auf die Nummer 1. Ne? Und das ist das, was ich.
Ja, die haben da ein Problem, muss ich sagen. Wie soll ich das ausdrücken? Also, die stecken so ein bisschen in der Zwickmühle. Neuer ist nicht mehr die Weltklasse, wie du schon sagst. Da bin ich voll bei dir. Der ist nicht mehr der Rückhalt, um wirklich die ganz großen Erfolge zu kriegen. Aber er ist eine Vereinslegende, er ist ein verdienter Spieler. Und den sagst du nicht einfach so, es ist vorbei. Ja, und da können die dir nicht, glaube ich, einfach so irgendeinen vorsetzen. Die würden sich ein Riesenproblem ins Haus holen. Deswegen denke ich mal, die warten, bis er wirklich selber aufhört und verschieben das jedes Jahr auf das nächste Jahr sozusagen.
Ich denke, Neuer ist, glaube ich, so auf diesen Punkt angelangt. Er hat alles erreicht, was er erreichen konnte, so als Torwart. Anfangs, als er zu Bayern gewechselt ist, dieses große Schalke-Theater, ja, wo die ganzen Schalke-Fans alle gekotzt haben, ne? Und bei Bayern war er ja auch erstmal so auf Warteposition. Und dann hat er plötzlich, ja, als wenn man bei ihm die Schalter umgelegt hat, ja, dann war er ein guter Bayern-Torwart und auf einmal war er auch bei der deutschen Nationalmannschaft ein guter Torwart. Und er hat ja wirklich vieles gut gemacht und auch vieles richtig gemacht in seiner Karriere, die nach Schalke gekommen ist. Aber ich habe, glaube ich, gehört von hier, wie heißt denn der noch, der bei euch war, Kalle, in Gladbach, nicht bei euch, also bei dir, da in Gladbach, wie heißt denn der noch, der Manager, der Fußballmanager
Ewald,
jetzt?
Ewald.
Der hat ja gesagt, so im Stillen, ja, Manuel Neuer muss sich entscheiden und wenn er dann auch weitermachen will, ist noch nicht Feierabend. Also praktisch hat Neuer es in der Hand, wann er aufhört.
Ja, das ist ja das, was ich meinte. Die sitzen da auch ein bisschen in der Zwickmühle und sie warten drauf, bis Neuer sagt, er beendet es. Und dann, also sie hoffen, dass sie das jedes Jahr neu verschieben können.
Soll ich was sagen? Was ich gedacht habe, nachdem er da ja diesen Sportunfall hatte, also diesen Skiunfall, der ja provoziert war, es war ja wirklich heftig. Ich glaube, er hätte gar nicht fahren dürfen und trotzdem ist er gefahren und trotzdem hat er dann den Unfall gehabt. Da habe ich gedacht, die sägen ihn gnadenlos ab. Ulreich Nummer 2, aber Ulreich ist ja selber im Moment so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er verletzt oder persönliche, ich lese immer persönliche Umstände und so. Ja, was ist denn nun mit dem Torwart in Bayern München? Ich meine, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir haben Neuer auch schon überlistet. Ist ja nicht so, dass wenn jetzt er am Freitag im Tor steht, dass wir da Probleme kriegen. Vielleicht, er spielt auch mit und unser Torwart spielt auch mit und das belebt das Spiel. Und ich sage aber trotzdem, Manuel Neuer ist wie so eine kleine Diva. Er sagt, wann Feierabend ist.
Ja, aber weil mir auch lässt. Also ich muss sagen, die Situation war ja jetzt eigentlich zu Beginn der Saison so günstig wie nie, weil es war ja total der Umbruch. Wenn man sieht quasi, was da alles jetzt da an neuen Personal, neuen Leuten da war. Und da wäre es doch das Erste gewesen, was man hätte machen müssen. Und das wäre ja auch aus Winston Companies Sicht gut gewesen, einfach mal die Position zu klären. Ja. Also hätte ich jetzt so gemacht, aber andererseits, klar, habt ihr vollkommen recht, wenn das da hinten losgeht, hast du natürlich erst recht die Scheiße dann am Dampfen, aber andererseits, das bessere Zeitpunkt findest du nicht und langfristig gesehen wird dir das ja eher Erfolg bringen, weil dann kannst du ja wirklich auch die Nummer 1 auch ranführen.
Ich denke mal, dass die, wenn Khan und Salihamidžić das Thema geblieben wäre, also dass die Bosse geblieben wären, dann wäre das Thema Khan, dann wäre das Thema Neuer erledigt gewesen. Die haben ja schon den Torwarttrainer rausgeschmissen. Das war für mich so ein bisschen provozieren, dass er sich vor einen anderen Verein suchen soll. Mhm. Und bloß sie wurden geschmissen. Und deswegen hat Neuer wahrscheinlich dann für sich gesagt, okay, die beiden sind weg, dann bleibe ich. Aber sonst wäre wahrscheinlich wirklich, da wären noch ein paar andere Sticheleien gekommen und dann wäre er rausgetrieben worden.
Manuel Neuer war ja auch nicht der Einzige, der da schon auf der Abschlussliste, auf der virtuellen internen Abschlussliste gewesen ist. Auch ein Thomas Müller haben sie schon halbkalt gestellt, indem er nicht mehr präsentiert wurde, nur als Joker eingesetzt worden ist. Oder auch ein Josa Kimmich jetzt. Durch diesen Deadline Day habe ich ein Bild gesehen. Josu Kimmich mit dem Koffer und auf Wiedersehen. Wo sollte er noch wechseln? Nach Real Madrid. Und das ist natürlich nichts gewesen. Das war auch nur so fake. Aber was ist denn auch, wenn Kimmich geht zum Beispiel? Kimmich ist ja auch einer der Führungsspieler beim FC Bayern, oder?
Ja, das wird für die auch ein Verlust. Nur, das stellt sich ja jetzt nicht im Winter raus, sondern erst noch in den nächsten 2-3 Monaten.
Also wir haben, nach meiner Ansicht, wir brauchen keine große Angst haben, was Kalle schon sagte. Wir sind nicht der Favorit. Wir gehen da als No-Name hin, gehen spielen. Wenn wir Glück haben, haben wir einen guten Schiedsrichter, der auch gut pfeift. Muss man ja heutzutage schon sagen.
Ja.
Und ja, das ist ein Datsenspiel. Carsten sagt ja immer, Datsenspiele gehen meistens ja immer den Bach runter, was ja bis jetzt gewesen ist. Aber wir haben ja Glück gehabt, dass man auch Spiele gewonnen hat. So, aber mit einem 1-0 oder so bin ich schon zufrieden. Also ein 0-1 meine ich für uns. So, aber es wird kein 0-1, sondern es wird für mich einfach ein 2-2, ein ausgeglichenes Spiel. Bayern ist für mich persönlich im Moment nicht das Nonplusultra. Sie haben zwar die Tabellenführung inne, aber da oben wird sich auch noch einiges ändern, weil, guck mal, wir haben jetzt das dritte Spiel der Rückrunde. Die Rückrunde ist noch lang. Es kann noch viel passieren. Und auch beim FC Bayern. Darum sage ich 2-2. Du hast gesagt 2-1, ne? 1-2, ne?
Ja, 1-2 für uns. Also ich hoffe, dass das Neuer nicht wieder das große Niveau
erreicht. Was hast du denn so gesagt? Ganz kurz. Du hast. Entschuldigung. Du bist bei mir.
Ja, ich habe auch 2-2 getippt. Also ich glaube auch daran, ich sehe uns zwar jetzt nicht da als Sieger vom Platz gehen, aber ich traue uns definitiv ein Unentschieden zu.
Ja, und ich sag euch mal, wir haben ja nun auch zwei Leute bei uns in der Runde, die ja das ganz anders sehen. Also unser Urlauber, der Carsten, 4-2 für Bayern. Ich weiß nicht, was der gesoffen hat, bevor er in den Urlaub geflogen ist. Und der Sammy im Gleichen nochmal hinterher mit 3-1 für Bayern. Ich glaube, die beiden haben vorher noch eine Flasche Glühwein leer gemacht oder so.
Ja, also, es ist auch ein bisschen Eigenschutz. Ne? Ich meine, der Carsten möchte natürlich seine Erwartungen nicht so hoch setzen und dann kann ihn da verstehen, das ist ja immer so etwas, also gegen Bayern für Bremen in irgendeine Richtung zu tippen, ist immer ein bisschen schwierig, weil man sich das einfach schwer vorstellen kann, bis es dann passiert ist. Aber also es ist halt, von Carsten hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Also es ist gegen Bayern einfach immer schwer. Nee, also das ist jetzt ohne jetzt das, es ist einfach wirklich schwer. Und ich fühle mich schon optimistisch mit dem 2-2.
Ja, also ich bin sehr optimistisch.
Nächste Woche werden bei Sammy die Handschellen angelegt. 3-1 hat er getippt. Ich mag es nicht, wenn man gegen unseren Werder Bremen tippt. Kalle hat es auch schon zu spüren gekriegt, dass ich da halt sehr, sehr böse werde. Aber wir schauen mal, was nächste Woche passiert. Ich denke mal, es wird ein Flutlichtspiel, 20.30 Uhr. Bei der Sohn wird es übertragen. FC Bayern gegen Werder Bremen. Ein Spiel, was viele Überraschungen mit sich bringen kann. Und dann lass uns doch einfach das Spiel jetzt abhaken, weil wir wissen ja gar nicht, was passiert jetzt noch. Kommt noch jemand gesund? Kommt noch jemand oder wie und was? Wir haben den Deadline Day von dem Tag heute. Wir zeichnen ja am Montag auch noch gar nicht so verinnerlicht und mitgekriegt. Deswegen sollten wir zu den Stammtischthemen der Woche kommen, weil Werder Bremen leiht André Silva von RB Leipzig.
Ja.
Bis Saisonende ohne Leihgebühr und ohne Kaufoptionen aus. Die Dosen, also beziehungsweise RB Leipzig, übernimmt die Hälfte des Gehalts. Tja, Kalle, wenn du jetzt noch mal ganz kurz zum FC Bayern zurückgehst, könnte er schon ein Mann sein? Weil er ist ja trainiert, der ist ja im Saft, der hat zwar nicht das Werder-System verinnerlicht, aber könnte er uns eine Hilfe sein?
Ich glaube, das ist nicht ohne Werners Arzt, da jemanden direkt so reinzuschmeißen, außer er muss es unbedingt. Hm. Und soweit ich weiß, wird wahrscheinlich Dux dann parat stehen und auch ein Ninja ist wahrscheinlich einsatzbereit. Und André Silva bei allen Fähigkeiten, die er hat, ist jetzt nicht, glaube ich, viel schneller als Ninja. Ja, also ich glaube, Geschwindigkeit brauchen wir, weil damit können wir auf jeden Fall immer die Bayern-Abwehr gut unter Druck setzen. Und ich würde einfach mal sagen, der wird definitiv auf der Bank sitzen und ich erwarte dann, dass er vielleicht sogar dann nochmal reinkommt, ne? Wenn jemand da vorne quasi dann vielleicht die Kräfte, weil das wird ein laufintensives Spiel, also das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was viele Kräfte kosten wird und der ist definitiv immer eine Alternative dann.
Ja, also ich denke auch mal, dass der nicht von Anfang an spielt, da denke ich eher an Grill, nach dem Spiel von Jinma letztens, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt erstmal nochmal wieder einen Startansatz kriegt, sondern dass er auch erst von der Bank kommt. Ja, Grill und Dux werden da wahrscheinlich starten und später bin ich mir da eigentlich sehr sicher, wird Ole Werner ihn bringen, weil der Silva ist ja auch ein spielstarker Stürmer. Nicht gerade der Sprintstärkste, aber der spielt, hat ein gutes Auge, spielt gute Pässe, kann dribbeln. Da wird er dann später wahrscheinlich eine große Hilfe sein können. Ja, also da rechne ich schon mit, dass er kommt.
Die Frage, die ich mich aber stelle, ist das jetzt wirklich ein richtiger Mann? Ich meine, wir kriegen ja nicht geschenkt. Wir müssen ja auch nochmal die Hälfte des Gehalts dazu geben. Und ich weiß nicht. Das ist übrigens der einzige Neuzugang im Winter, den Werder Bremen verpflichtet hat. Ich habe alles durchgefilzt. Werder Bremen hat sonst nichts weiter gemacht. Und unser Geschäftsführer Sport sagt, wir sind gut aufgestellt, wir haben trotz Verletzungen genug Leute an Bord, um das Ziel zu schaffen, was die Mannschaft sich selber setzt. Das kann nur erholbar sein. Also
ich meine, ich
bin nach, was man das so hört, ne? Also, weil der Fritz hat das ja mal gesagt. Aber seid ihr zufrieden eigentlich so mit dem Deadline Day, weil es ist der einzige Spieler, der jetzt ausgeliehen wurde, einfach nur.
Ja, man muss ja vom Geld auch rausgehen, ne? Also wir sind ja nicht, wir haben ja keine Ölquelle hier in Bremen. nee, ich meine, da ist ja
hier kommt
ist ja
ein normal. Bier. Doch haben wir eine Ölquelle, hier kommt ein Bier aus Bremen.
Ja, also wie gesagt, aber wir müssen haushalten mit unserem Geld und da kann man dann auch nicht einfach wild durch die Gegend einkaufen. Ich hätte mir gerne, wenn es drin gewesen wäre, noch einen torgefährlichen Achter gewünscht. Ist jetzt nicht so gekommen. Vielleicht ist ja auch die Idee, Grill zurückzuziehen, um mal statt Schmied, dass man Schmied mal eine Pause geben kann und dann, dass der Grill spielt und dafür Silver vorne. Ja, also ich bin im Endeffekt zufrieden mit dem, wie wer das macht. Also es ist nicht mehr drin finanziell, also bin ich auch dementsprechend auch zufrieden.
Geld ist noch da. Vielleicht gibt es ja den Grundumschlag zur neuen Saison 25/26. Man weiß das ja nicht, ne? Kalle, was denkst du denn so?
Also, man kann ja nur in dem Bereich arbeiten, den man dann auch finanziell hat. Und ich glaube, unser Bereich ist da noch relativ minimiert. Und die Frage ist ja auch bei jeder Verpflichtung, das war ja immer schon ein Thema bei uns, wie sehr hilft sie auf Anhieb? Und ich finde, in letzter Zeit haben wir uns mit den direkten Verpflichtungen, die ja eher Perspektivspieler sind, eigentlich dann nicht so einen Gefallen getan. Also ich denke jetzt mal an Skelly Alvero, der man merkt, dass der gerade noch Zeit braucht. Und wenn er jetzt nicht die nächste Zeit nochmal besser nutzt, dann vielleicht sogar zu einem Transferflop wird. Ein D-Mann ist ja jetzt auch ausgeliehen worden und ist bei uns jetzt gerade auch kurz davor, als Flop bezeichnet zu werden, weil ich sehe jetzt auch für ihn keine Perspektive. Das heißt also, gerade die Leute, die wir fest verpflichtet haben, das hat auf Anhieb nicht funktioniert bei vielen. Mhm. Und da ist es jetzt besser so, einfach zu sagen, okay, wir leihen ihn aus, weil alles andere können wir uns nicht leisten. Nicht jetzt die Transfersumme, weil die ist jetzt bei ihnen, Silva ist natürlich jetzt kein junger Spieler mehr, die ist nicht so hoch. Das Problem ist ja eher das Gehalt, die Gehaltsvorstellung. Ja. Und da ist jetzt die Frage natürlich auch, weil wir als Werder können natürlich auch überzeugen. Also wenn jetzt vielleicht der Silva nach diesem halben Jahr sagt, boah, ich fühle mich ja so wohl und ich bin ja so fußballerisch plötzlich wieder da. Und wer weiß, was für Vorstellungen der dann hat, ne, was seine sein Budget und sein Gehalt betrifft. Wer weiß, ob man da vielleicht doch zueinander finden kann. Insofern können wir diesen halben Jahr einfach nur Gewinn draus ziehen, dass wir vielleicht einen Spieler sogar wirklich überzeugen können von uns und gleichzeitig aber vielleicht auch dann jemanden auch sportlich auszugewachsen nehmen für das halbe Jahr. Und damit können wir definitiv auch unsere Ziele mehr erreichen, weil auch ein Geke Top ist jetzt leider nicht so weit, dass ich sagen würde, der wird uns jetzt so viel helfen, auch im fitten Zustand, dass ich sage, der wird uns jetzt die entscheidenden Tore schießen, weil die Klasse hat er auch noch nicht. Und deswegen,
man weiß ja auch nicht, wie er aus der Verletzung jetzt wieder rauskommt.
Ja, also, das auch. Ja. Also deswegen, wir haben gerade eine interessante zweite Reihe, wo wir sagen, da sind viele Spieler, die sind auf dem Sprung. Mhm. Aber wir haben jetzt gerade wirklich eher das Problem, wir brauchen eher die Leute, die dann auch direkt helfen. Und ich finde, da haben wir jetzt quasi mit Silva und Caboret eigentlich zwei direkte Gewinne rauszuziehen. Ja. Auch wenn wenn keiner von ihnen jetzt uns gehört und wir jetzt sagen müssen, okay, alles mit Vorsicht, ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt die beste Art und Weise, wie wir da vorgehen können. Weil alles andere wird dann wieder mit Risiko verbunden sein und ich finde die Festenpflichtung der letzten Saisons nicht sehr überzeugend. Insofern ist es so okay.
Finde ich auch.
Okay, dann haben wir das. Sonst gibt es ja nichts Neues. Ich denke mal, wir sollten jetzt auch die Stammtischthemen der Woche abhaken und kommen jetzt zu der Lieblingskategorie bei Werder Bremen, beziehungsweise bei der Werder-Raute. Kalle hat wieder was Tolles dabei. Bitte schön, Kalle.
Okay. Bin gespannt, worauf du jetzt anspielen möchtest. Ich habe zwei Sachen dabei. Ich war gestern im Kino und muss sagen, ich habe einen Film gesehen, der mich wirklich zutiefst beeindruckt hat. Ich bin auch in den Film reingegangen, weil ich auch gehört hatte, es ist halt so ein bisschen der große Oscar-Favorit. Und dann bin ich immer so ein bisschen angefixt und denke mir so, okay, mal gucken, was sie da so als Favorit sehen. Na, oft in den letzten Jahren war es enttäuschend, aber dieser Film The Brutalist, muss ich sagen, ist krass. Also es ist einfach ein krasser Film und ich habe schon seit langem nicht mehr sowas gesehen. Also die Filme, die mir da einfallen als Vergleich, das ist schon wirklich mit das Beste. Und kurz erklärt, es ist eine fiktionale Geschichte, die zwar auch anspielt auf Personen, die es wirklich gab, aber es ist in erster Linie wirklich eine absolut erfundene Geschichte. Es geht halt um einen jüdischen Architekten, der halt nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA auswandert, um da halt quasi mit den ganzen Kriegsgräueln, er hat auch das KZ überstanden und hat dann halt auch so ein bisschen traumatisiert und versucht dann halt in den USA ein neues Leben aufzubauen. Und bringt natürlich auch seine Erfahrungen mit als quasi Architekt, war auch da sehr anerkannt. Aber natürlich, weil er ein jüdischer Architekt ist, das wurde natürlich auch an alles als Unart und als quasi nicht germanisch genug gesehen. Mhm. Ja, und da wiederum aber kehrt sich das Ganze so ein bisschen auch um. Er wird natürlich auch ein bisschen zuerst verkannt, dann wird er groß hofiert, weil plötzlich alle sagen, dass er dann super ist. Und im Endeffekt aber passiert ihm Ähnliches. Auch da wird er quasi mehr oder weniger missbraucht. Im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Und es ist einfach krass zu sehen, also diese Art von, was für eine Art von Leben er da durchleben muss, ne, und wie er auch da nicht zurechtkommt. Und einfach so total, also ich muss sagen, ich war einfach baff, als ich gesehen habe, dass es eine fiktionale Geschichte ist, weil ich finde, die Figuren, wie sie gespielt werden, sind so authentisch, so krass, so nah. Also Adrian Brody ist ja der Hauptdarsteller, ne, und da kann man auch fest von ausgehen, der wird wahrscheinlich seinen zweiten Oscar da gewinnen. Er hat ja vor, glaube ich, ungefähr 22 Jahren schon mal Oscar gewonnen, auch wieder für eine jüdische Figur gespielt hat, damals ja ein Pianisten. Aber hier, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Also Wirklich, und man muss auch sagen, es geht ja auch viel ein bisschen um den American Dream, ja, weil er natürlich mit Amerika wieder sein großes Glück sucht, und das wird auch auseinandergenommen. Also in jeder Hinsicht eigentlich ein sehr deprimierender Film, und trotzdem fasziniert mich dieser Film. Also die Dialoge, die Bilder, es ist einfach so krass. Also wirklich, es war wirklich das, was ich auch dann mir erhofft hatte, als ich Kritiken gelesen habe, und auch wenn der Film, und das muss man wissen, also der Film dauert 3,5 Stunden. Ist keine Kleinigkeit. Der hat sogar eine bewusste Pause, die 15 Minuten lang ist. Insofern, da ist man auch, ne? Die ist wirklich sogar als filmisches Element eingebaut. Also es ist nicht so, dass er einfach nur der Vorhang zugeht. Trotzdem kommt der Film einen nicht so lange vor. Also ich finde, dass der Film ist da wirklich, das ist ja auch eine Leistung. Also wirklich, denn ein Film, der so lange ist, trotzdem nicht den Eindruck macht, dass er wirklich diese Länge eigentlich hat. Weil er, finde ich, auch mitreißt. Ja? Und wie gesagt, es ist für mich einfach ein ganz großes Meisterwerk, und ich gehe auch davon aus, er wird ein großer Abräumer sein bei den Oscars. Und wahrscheinlich auch schon jetzt in den Endjahreslisten 2025 ganz weit vorne sein. Ja, das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist Musik. Auch Musik, die aber indirekt auch schon ein bisschen mit dem Film zu tun hat, den ich aber leider noch nicht gesehen habe. Es gibt nämlich, ich war ja ein Jahr in Irland, und deswegen ist für mich die irische Kultur auch eine sehr wichtige Bezugskultur. Ich mag immer alles, was daherkommt. Die Iren sind mit ihren Filmen, Büchern und was auch immer, sind immer so ein bisschen frech. Ein bisschen frech, ein bisschen anders. Und das mag ich einfach sehr. Ne? Die haben so ihre eigene Art, die Welt zu sehen, und das finde ich immer sehr gesund und sehr schön. Und da gibt's jetzt eine neue Band aus Irland. Das sind 3 Rapper. Die nennen sich Kneecap. Das ist quasi Kniescheibe, ne? Für den, der es nicht verstanden hat. Und man muss wirklich sagen, das ist derbster Rap irischer Art. Und das Schöne ist aber auch, was mir immer ein bisschen gefehlt hat in der Zeit, wo ich in Irland war, die sind nicht so wirklich stolz auf ihre eigene Sprache. Also das Gälische und Irische wird halt nicht so vorgelebt. Es wird in der Schule unterrichtet, aber es wird halt nicht so ausgelebt. Und die rappen dann teilweise sogar wirklich dann auch im Irisch. Und das finde ich einfach cool. Na, also natürlich für mich schwer, weil ich habe nicht so viel Irisch gelernt damals in der Zeit. Aber wirklich feinster Rap. Und es gibt sogar einen Film, der jetzt auch vor 3-4 Monaten rausgekommen ist. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, der auch Kneecap genau heißt, wie die Band. Und der soll wirklich absolut grandios sein. Da freue ich mich auch schon jetzt drauf. Aber für die Zeit jetzt zwischendurch habe ich mir erstmal das Album besorgt. Ne? Kneecap mit Fine Art heißt das Album. Und auch das allein, also das steigert nochmal die Vorfreude auf den Film. Also wirklich, wer Rap mag und wer wirklich auch mal Rap der anderen Sorte mag, der ist bei Kneecap mit Fine Art definitiv richtig. Das war's.
Hanski, bitte.
Bei mir ist das ein Podcast. Jan van Aken, der Spitzenkandidat der Linken, der macht einen Podcast, und der heißt Wenn ich mir was wünschen dürfte. Und da ladet er sich es kann jemand Bekanntes sein, es kann aber auch jemand völlig Unbekanntes sein. Und dann reden sie so ein bisschen redet er ein bisschen mit denen über deren Leben, über die Arbeit, die privaten, also die Probleme, die das alles herbringt, was man so für tägliche Probleme hat und sowas. Und da hört er mehr zu, als dass er selber redet. Und also er lässt die Leute da zu Wort kommen. Und für mich ist das ein sehr guter Podcast. Das ist nicht so, jetzt muss die linke Werbung, also es ist dauernd eine linke Werbung oder so. Nein, es wird wirklich über die Dinge gesprochen, die auf der Arbeit anfallen, die normalen Leben anfallen, außerhalb der Arbeit und sowas, was man da alles eben hat oder was die Leute auch gut finden, toll finden und sowas. Also es ist ein gutes Gespräch von, ich meine, eine halbe Stunde, und kann man sich richtig gut anhören, den Podcast. Also gefällt mir sehr. Das ist mein Fundstück.
Ja, liebe Leute, das waren die Fundstücke der Woche. Ich habe kein Fundstück. Und zwar mache ich mal weiter mit den Playlist-Titeln der Woche. Ich habe Junge kommt bald wieder von Freddie Quinn. Damit möchte ich unsere heute nicht dabei sein Leute aufrufen. Komme bald wieder. Lass uns wieder zum vollen Stammtisch hier werden. Und Kalle, mach Tour mal weiter.
Ja, ich habe ja gesagt, dass ich dieses Jahr einen Titel immer nehmen werde von Queen. Und ich habe jetzt daran gedacht, dass die Situation wirkt jetzt gerade vielleicht nicht so optimistisch, ne, weil jetzt gegen Bayern eine dezimierte Abwehr. Aber ich habe dann gedacht, den tollen Song von Queen, der trotz seines pessimistischen Titels Optimismus ausstrahlt, It's Late von Queen, ist ein Song, den man nicht so kennt, aber wirklich ein ganz, ganz toller, einfacher Rocksong. Ja, und ist auch wirklich ein relativ früher Song, den die wirklich auch früh in ihrer Karriere gemacht haben. War auch auf demselben Album wie We Will Rock You und We Are The Champions. Und aber wirklich eine für mich kleine, verkannte Nummer. It's Late.
Pansky, bitte.
Bei mir ist das Take Me To The Top von den Motley Crue. Ein Titel aus dem 1981er Album To Pass For Love. Und ich dachte mir so, André Da Silva ist heute gekommen und dann soll er uns zu die Spitze führen. Deswegen dieser Titel.
Ja, liebe Leute, das war schon wieder von unserem Super-Podcast Die Wetterraute, dein Fußballstammtisch. Nächste Woche spielen wir ja gegen FC Bayern, also diese Woche, Entschuldigung, spielen wir gegen FC Bayern. Und guckt auch auf unsere Seite, Instagram-Seite Wetterraute. Ja, wir wünschen euch viel Spaß, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen Folge Die Wetterraute. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
So lernt ihr da auch mal wenigstens. Nicht nur hier labern, auch ein bisschen arbeiten.
Aha. Redest du jetzt von dir oder?
Ja, wollte gerade sagen. Er verschiebt das gerne auf andere.
Ich bin ja der Berufslaberer hier.